Hallo miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt.
Wunderbar. Ja, schön, dass ihr da seid in unserem ganz, ganz neuen Monostore hier in Schaan. Ihr habt euch alle beworben auf die Stellenausschreibung, die wir im Internet lanciert haben. Schön, dass ihr euch alle hierher gefunden habt und hier seid für unsere neue Einführung von unseren neuen Mitarbeitern. Wir freuen uns schon so, euch bei uns im Team zu haben hier im Monostore.
Genau, und von meiner Seite herzlich willkommen, mega schön sind ihr da. Ich glaube, wir tun gerne zu viel Zeit verlieren, weil wir haben so viel Arbeit und wirklich so schön habe ich reagiert. Wir gehen gerade als erstes zur Garderobe hinter, komm bitte mit. Ja, wunderbar, genau. Da dürfen ihr gerne alle eure Taschen, eure Telefone, alle eure Wertsachen.
Was wir hier gerade gehört haben, sind die ersten Momente beim Eintritt in einen Escape Room. Für die, die es nicht wissen, ein Escape Room ist ein Spiel, das man in einer Gruppe macht und man probieren muss, so schnell wie möglich aus einem geschlossenen Raum rauszukommen. Dafür muss man zusammen eine Reihe von Aufgaben und Rätseln lösen. Ich gehöre noch zu der Generation, die das noch nie gemacht hat. Als ich hier in einem Testlauf in Schaan in Liechtenstein überhaupt mitgemacht habe, hat das damit zu tun, dass dieser spezifische Escape Room sich mit Biodiversität beschäftigt. Er will Familien, Kinder, junge Menschen, Teams usw. einen Impuls geben, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Dieser Escape Room ist von der Hilti-Stiftung in Liechtenstein gebaut worden, wo mit verschiedenen Aktionen und auf verschiedene Arten probiert, für das Thema Artenvielfalt zu sensibilisieren. Später in dieser Folge konnte ich mit Michelle Kranz, der Geschäftsleiterin der Hilti-Stiftung, reden, mit dem Biologen Rudolf Staub, der für die Stiftung zwei Studien zur Biodiversität im Liechtenstein gemacht hat, und mit dem Markus Büchel, dem Geschäftsleiter der Stiftung Sofort, der unter anderem Jugendarbeit anbietet. Doch zuerst noch mal kurz in Escape Room. In unserem Testteam sind dabei gewesen, der Markus von Sofort und ein paar von seinen Mitarbeiterinnen und eine Freiwillige, der Samuel, Selina, Jelena und Julia.
Willkommen bei Moon. Heute beginnt ihr nicht nur einen neuen Job, sondern ihr tretet einer Bewegung bei, die darauf abzielt, die Welt besser, sicherer und einfacher zu machen. Ihr seid hier, weil ihr es wagt, über das Gewöhnliche hinauszublicken und Veränderungen anzustreben. Unser Produkt Mono symbolisiert nicht nur eine Lösung für globale Probleme, es ist ein Versprechen an die Zukunft. Euer erster Tag wird euch vor neue Herausforderungen stellen. Aber ich bin überzeugt, ihr werdet diese meistern. Gemeinsam werden wir die Welt nicht nur ernähren, sondern auch unser Schicksal neu definieren.
Das war so sympathisch.
Das ist so schön. Ja, genau, das war unser Gründervater. Es ist immer wieder schön, zum Zuhören.
Ja.
Am Anfang des Spiels ist alles noch gut. Aber schon bald erfahren wir, dass der Dr. Mono nichts Gutes im Sinn hat. Und dass wir undercover dringend einen Datenträger finden müssen, um die Datenvielfalt und vielleicht sogar die ganze Welt zu retten.
Eigentlich hätte das der erste Arbeitstag bei Mono sein sollen. Stattdessen bricht die Gruppe nun als verdeckte Ermittler ins Labor ein. Da sind sie mal wieder in einem riesigen Schlamassel gelandet. Nun gut, wenn sich die Gruppe beeilt, ist der Datenträger schnell gefunden und niemand bemerkt das unerlaubte Eindringen. Dr. Mono hat zuletzt an der Wasserfiltration getüftelt.
Mein Name ist Samuel.
Und was bist du? Bist du Praktikant?
Nein, ich arbeite in der Jugendarbeit, bin Auszubildender.
Ja. Auszubildender.
Ich bin Jelena und bin Praktikantin. Hey.
Und ich bin Selina und ich bin auch Praktikantin.
Ich bin Julia und ich bin Freiwillige.
Nochmal einfach kurz.
Markus Bücher, Geschäftsleiter von der Stiftung Sofort.
Und dich frage ich auch noch, wie du heisst, was du deine Funktion ist.
Mein Name ist Coralie Kerhardt und ich bin da Spielleiterin im Supergut Escape Room. Jetzt ist gerade ein bisschen frisch in meinem Leben, aber hat jemand gerade eine spontane Reaktion? Wie war das für euch?
Ja, für mich war es mega spannend. Die Räumlichkeiten sind echt gut gestaltet und mega schön. Es war cool zum Spielen, ja.
Gibt es irgendetwas, was dir speziell gut gefallen hat?
Von ja, der zweite Raum war cool. Ich mag den alten Style und es hat gerade so auf mich auch gut
gepasst. Kannst du ganz kurz beschreiben?
Ja, es ist halt mega so aus den 50s, 60s ein bisschen so. Dann schöne Sessel und ja, altes Holz und ja, schwer zu erklären ein bisschen.
Also Fötterchen an der Wand, oder?
Ja, voll.
Was hat euch besonders gut gefallen?
Ich fand eigentlich dieses mit dem Sieb und den Perlen, um rauszufinden, was der Code ist, das fand ich ganz interessant und knifflig.
Also da, wo man so ein bisschen knübeln muss.
Ja, ja, genau, wo es nicht so easy ist, sondern man halt ein bisschen dann...
Du. Also ich war das erste Mal in so einem Escape Room und mir gefällt aber auch beeindruckt, dass zum Beispiel die anderen auf Lösungen gekommen sind oder so, wo jetzt, ich wäre jetzt niemals drauf gekommen. Und ja, ist schon sehr kreativ und man muss so wirklich die Idee haben als Produzent, um solche Sachen umzusetzen. Ja, das hat mich beeindruckt.
Ich habe es cool gefunden, also das Teamwork. So ein bisschen, ich bin jetzt in dieser Gruppe noch nie, also ich kenne euch noch nicht, also noch gerne nicht eigentlich, aber ich habe es gleich gefunden, wie wir schon haben können, so ein bisschen Forming, in der Forming-Phase haben können miteinander ja, arbeiten, und das habe ich sehr cool gefunden. Ja.
Willst du noch etwas sagen? Bist du zum ersten Mal gewesen?
Also da bin ich zum ersten Mal gewesen, nicht das erste Mal in einem Escape Room. Ich habe ihn sehr spannend gefunden und ähnlich wie die Vorrednerinnen auch gesehen haben, ich finde es einfach cool, wenn jede irgendwie auf Ideen kommt. Ganz unterschiedliche Sachen, weil es immer wieder andere Herangehensweisen braucht und sag mal ist der oder die, wo eher auf die Idee kommt. Und so ist es sehr cool, ihre Gruppe dann. Ja.
Habt ihr so das Gefühl, bei so einem Escape Room, das ist jetzt etwas, was ihr jetzt würdet euren Kollegen weiterempfehlen?
Auf jeden Fall, ja. Weil vor allem macht es einfach mal Spass, oder? Zum Miteinander etwas machen, ist selten mal, dass man alle zusammen schafft. Und deswegen würde ich es empfehlen, ja.
Habt ihr denn das Gefühl, dass das Jugendliche dazu anregt, über Biodiversität nachzudenken?
Ja, vielleicht ist es mir schon, aber ich habe so das Gefühl, dass sie sich vielleicht am Anfang noch ein bisschen mehr damit auseinandersetzen müssen. Weil ich musste mich ja zuerst auseinandersetzen mit dem und ich glaube, das braucht es schon auch ein bisschen. Also, es ist natürlich cool, es regt an, um über Biodiversität darüber nachzudenken. Habe ich auch das Gefühl, es kann etwas bewirken, ja.
Wie hast du dich vorbereitet, dass du es ein bisschen besser hast können, wie so Verbindungen machen?
Ich habe auf SRF etwas über die Biodiversität-Initiative gelesen und vor allem auch so eine Sendung gehört. Also es ist gestern, ich glaube, im Radio gekommen über Biodiversität. Also jetzt weiss ich schon ein bisschen mehr, also ich werde vielleicht abstimmen. Ja.
Also etwas, was man ja weiss, ist, dass Biodiversität verschwindet, oder? Und da gibt es eine Story, oder, von einem Bösen, wo eigentlich Biodiversität probiert, nicht nur zu verschwinden zu bringen, sondern zu kontrollieren. Wie haben wir die Story dahinter gefunden?
Also jetzt Story und auch so, wie man zuerst kommt Coralie und Juliane. Und ja, dann integrieren sie uns eigentlich schon gleich, dass wir Mitarbeiter sind. Und dann stellen sie ihren Chef vor. Und dann kommt so ein Video vom Herrn Mono. Und das haben eigentlich noch sehr cool gefunden. Und noch sehr gut gemacht und umgesetzt. Und die Storyline haben eigentlich auch sehr gut gefunden. Aber ich habe das Gefühl, vielleicht für Jugendliche, die so 12, 13 sind, sie brauchen zuerst noch eine Weile, um vielleicht die Sache zu checken, zum draufzukommen, was jetzt gerade läuft. Oder vielleicht auch Biodiversität ihnen zuerst mal zu erklären, dass sie überhaupt wissen, was es ist.
Also man könnte also vorher etwas machen, oder? Wenn jetzt zum Beispiel Schüler kommen, die könnten jetzt zum Beispiel so eine Sendung schauen oder sie könnten vom Biologielehrer irgendetwas erzählt bekommen. Haben die das Gefühl, das würde auch helfen, dass sie auf die Idee kommen, zu sagen, gut, jetzt machen wir auch etwas zur Biodiversität?
Ich denke schon. Also ich denke, das ist halt, es ist so ein bisschen so ein Extremszenario, dass halt dann so ein großer irgendwie Konzern oder sowas, das dann probiert halt, die Biodiversität quasi zu vernichten. Und ich denke schon, dass das halt, vor allem wenn man vielleicht danach in einer Gruppe oder sowas bespricht, irgendwie, wie sieht es denn in der Realität gerade aus? Und dann da halt so ein bisschen auch die Parallelen sieht, dass man dann schon, wenn das halt schon begleitet wird, also ich glaube, dass es auf sich selber dann drauf zu kommen, weiß ich nicht, ob das jetzt bei jedem so realistisch ist, aber ich glaube, gerade wenn man es danach halt in einer Gruppe bespricht, dass das schon dann auch dazu führen kann, dass man sich dann halt damit auseinandersetzt, was können wir denn machen, dass sowas halt nicht passiert.
Ich weiß nicht, ob du schon viele Erfahrungen hast mit Gruppen, aber wie ist es für dich gewesen als Spielleiterin?
Also wir sind jetzt tatsächlich unsere erste Gruppe gewesen. Also es ist jetzt für euch wie für uns noch spannend gewesen, um so ein bisschen reinfinden. Und ich habe es auf einmal mega interessant gefunden, um so von A bis Z den Prozess begleiten, um euch wirklich auch einleiten, mit euch eben den Einstieg machen als Mitarbeitende, nachher unten den Rollenwechsel in oh, wir sind Journalisten und wir probieren da etwas aufzudecken und euch nachher auch überwachen oder sozusagen begleiten, in dem, dass es hat ja Kameras in den Räumen tun, also wir sehen euch die ganze Zeit und können dann zum Teil halt auch Tipps geben oder Sachen abspielen. Es ist also wirklich mega interessant gewesen, um mal sehen, was ist eigentlich alles dahinter und was für eine Technik ist hinter dem Ganzen. Also es ist recht cool gewesen. Und ich finde es noch spannend, dass jetzt du vorher darauf zu sprechen gekommen bist mit der Bogenschliessen auf Biodiversität. Weil die Idee ist nachher, wir sind jetzt wirklich noch in der letzten Aufbauphase. Die Idee ist am Schluss, dass in dem Raum, wo ihr jetzt gerade hocken, dass nachher mehr nochmal auf Biodiversität eingegangen wird, dass ein kleines Debriefing stattfindet, dass man aber jetzt darüber schwätzt, über das Thema, so dass auch wirklich Leute, die null Berührungspunkte haben mit dem Thema, sich nachher ein bisschen mehr darauf einladen können oder ein bisschen eine Idee haben davon und derartig, die vielleicht schon tiefer drin sind, mit noch neuen Ideen, dann am Schluss so heimgehen können. Es wäre dann nachher, wenn wir dann fertig sind, die Idee.
Ich verstehe es jetzt so, dass es ein bisschen wie so das Hirn öffnet und das Herz hoffentlich und dann irgendwann muss dann noch die Handlung hinterherkommen. Aber es ist wie eine Art Türöffner. Mhm. Die werden jetzt zukünftig irgendwie im Bereich von der soziokulturellen Animation und Jugendarbeit arbeiten. Habt ihr das Gefühl, das ist für euch ein Thema, wo ihr könnt auch mal mit Jugendlichen darüber reden oder irgendetwas machen, irgendeine Aktion machen zum Thema Biodiversität?
Ihr habt ein Projekt gemacht, Stopp Umweltverschmutzung, wo Scheiße. Im Entferntesten auch in die Richtung natürlich geht.
Also angefangen jetzt eigentlich mit Umweltputzen. Das ist ein Tag, wo einfach alle zusammenkommen von Gemeinden, dann miteinander die Umwelt putzen tun, halt den Müll auf der Straße und die Welt aufnehmen. Und dort haben wir schon angefangen, mit den Jugendlichen Filme machen und so. Und anschließend haben wir dann wirklich dann so mit dem Müll, den wir gesammelt haben, haben wir dann auch so, wie so wir machen aus dem Müll eigentlich Kunst, oder? Wir kleben das auf und manche Jugendlichen haben schon angefangen, um das zu besprayen und ja, so geht es noch weiter und das wollen wir dann auch präsentieren im September.
Ich fühle, sie haben es cool gefunden.
Ja, sie haben schon mitgemacht. Am Anfang war es ein bisschen so träge gewesen, aber danach hat es ihnen mega Spass gemacht und sind noch viel mehr dazu gekommen und die machen das wirklich mit Freude und ja.
Spielleiterin, willst du noch etwas sagen?
Ja, danke vielmals fürs Spielen. Wir hoffen, es hat euch Spass gemacht und wir hoffen, ihr könnt ihn vielleicht mal mit einer Gruppe Jugendlichen.
Angefangen hat es mit dem Bedürfnis von der Familie Hilti, die gesagt hat, wir würden uns gerne für mehr Biodiversität einsetzen. Und dann im Zusammenhang stellt man sich immer die Frage, was ist denn die Rolle von einer Stiftung? Ganz viele Leute in der öffentlichen Hand. Und basierend auf einer Studie von Rudolf Staub sind wir dann auf der Konklusion gekommen, unsere Stiftung könnte sich in der Sensibilisierung einsetzen. Wir haben in dem Zusammenhang eine Initiative entwickelt, die heißt Supergut. Und Supergut erzählt biologische Vielfalt ein bisschen anders. Ein bisschen mit einem neuen Blickwinkel, ein bisschen lüter, ein bisschen bunter. weil wir eben diese klassische Green Bubble durchbrechen wollen. Und im Zusammenhang mit der Initiative sieht man, wir machen eine Ausstellung. Die Ausstellung, die soll multisensorisch sein, die soll sich ein bisschen abheben von der klassischen Naturausstellung, sie soll aktivierend sein, sie soll Teambuilding fördern. Und irgendwann ist im Raum gestanden, das ist eigentlich nichts anderes als ein Escape Room. Ein Escape Room ist etwas, wo man zusammen im Team sich mit Fragestellungen, mit Rätseln auseinandersetzt und gemeinsam ein Erfolgserlebnis hat und genau mit dieser positiven Note, wenn wir eigentlich den Escape Room lancieren.
Also ich müsste dann eben in einem halben Jahr wiederkommen. Ich bin auch mich staurig wundern, wie die Jugendlichen darauf reagiert haben oder die jungen Menschen, vielleicht auch Familien. Ich habe gesehen, 1400 Leute haben sich schon angemeldet, beziehungsweise ihre Lehrer haben die angemeldet. Also das ist schon einmal ein ziemlicher Erfolg, oder?
Also ich möchte mal betonen, es ist nicht nur für Jugendliche, wobei man natürlich die nächste Generation immer stärker will in so einem Thema. Ein Escape Room eignet sich für sämtliche Verbunde. Es kann Familienverbund sein, es kann ein Freundeskreis sein, es kann Arbeitskolleginnen und Kollegen sein, die zusammen spielen. Wir glauben, dass wir natürlich mit dem Thema vor allem Jugendliche, also junge Leute ansprechen. Selber Spiel ist ab 11 Jahren spielbar, weil es auch gewisse Rätselniveau hat, wo man lösen muss. Aber ja, was du richtig siehst, es ist, wir sind überwältigt, wie gut dass es angelaufen ist. Wir haben der Schule ein Vorbuchungsrecht gegeben und bereits in einem Monat haben sich dann von der weiterführenden Schule 1400 Leute angemeldet und jetzt haben wir kürzlich ein Buchungsportal geöffnet für jeden Mann und jede Frau und ja, jetzt fängt es an laufen und ist eigentlich bevor wir den Escape Room richtig eröffnet haben.
Jetzt ganz eine persönliche Frage, was erhoffen Sie sich davon? Was erhoffen Sie das Optimum an einem Resultat, das müsste rauskommen, dass Sie sich würden zufrieden fühlen und denken, oder du dich würdest zufrieden fühlen und würdest denken, es hat sich rentiert, das zu machen?
Ich glaube, man muss realistisch sein. So etwas ist immer ein Prozess und ich glaube jetzt auch nicht, dass die Leute ein Escape Room spielen und rauskommen und sagen, jetzt ändere ich mein Leben oder ich ändere meine Haltung zu dem Thema. Aber es ist eine Emotionalisierung vom Thema, es ist eine neue Herangehensweise, es ist vielleicht eine unkonventionelle Art und Weise, das Thema zu thematisieren. Und wichtig ist, dass wir wie so Türen einen Spalt offen kriegen und nachher, dass man doch irgendwann durch die Tür durchgehen kann. Also wir, nach dem Spiel hat man da noch die Möglichkeit, in so einer supergute Lounge zu verweilen und sich mit verschiedensten Tipps für den Alltag auseinanderzusetzen und genau dort wollen wir anfangen. Wir gehen nicht mit dem Mahnfinger, wir gehen mit dem Lustprinzip her, dass die Leute hier rausgehen können und sagen, oh, das haben wir eigentlich in meinem eigenen Leben noch nie überlebt. Das mache ich doch ab jetzt anders.
Jetzt bin ich mal ein bisschen kritisch. Könnte es auch sein, dass Leute rauslaufen und denken, das ist jetzt ein cooles Spiel gewesen, aber was hat das mit mir zu tun? Was hat das vor allem jetzt mit der Artenvielfalt von Liechtenstein zu tun?
Also wenn sechs Glas ist halb voll, zuerst mal haben sie gefunden, es ist ein cooles Spiel gewesen, dann haben sie ja mal schon das Gefühl, dass sie in keine Zeit verschwendet. Ich glaube, es wird uns gelingen, weil das ist ein sehr persönlicher Raum. Wir sind immer vor Ort. Unsere Spielleiterinnen werden in Dialog kommen mit den Leuten nachher, werden mit aktivierenden Fragen mal ein bisschen rauflaufen, sich damit auseinandersetzen. Und ich hoffe, dass jede und jede einmal zumindest sich jeden Moment einschickt, sich damit auseinanderzusetzen. Ganz klar, mit einmal spielen wird man nicht jemand in seiner Grundhaltung ändern können. Für uns ist es aber auch eine Möglichkeit, zum in Kontakt mit der Schule zu sein. Der Eintritt von dem Escape Room, die Einnahmen sind eine Spende, die wir nachher vollumfänglich mit der Schulklasse zur Verfügung stellen würden, dass sie in der Renaturierung von ihrem Schulareal aktiv werden. Also wir probieren natürlich, das Spielerlebnis dann zumindest mal in die nächste Saison, wenn es dann wieder darum geht, dass sich die Natur entfaltet und blüht, dass man sagt, hey, jetzt wärmen wir da mal, machen wir unsere eigene Handodeckung.
Ich denke jetzt so ganz spontan, Schulareale haben Wahnsinnspotenzial für Biodiversitätsflächen, wenn man mal entsiegeln würde und Dächer begrünen und so weiter. Oder vielleicht auch Nistkästen aufhängen. Also ich habe das Gefühl, wenn das dann die Schüler oder direkt machen können, fände ich das natürlich eine wahnsinnig tolle Umsetzung, oder in die Realität. Herr Staub, oder Rudi, ich sage jetzt Rudi, du hast für die Hilti-Stiftung zuerst einmal zwei Studien gemacht, gell? Und eine beschäftigt sich, glaube ich, ist eine Art Bestandesaufnahme, was gibt es überhaupt? Und bei der zweiten hast du es aber jetzt genau wirklich gemessen. Kannst du mal für kurz erklären, was du in der ersten Studie herausgefunden hast?
Ja gut, die ganze Studie haben so eine Auslegeordnung sollen sie zum Zustand von der Biodiversität, Artenvielfalt, wie sie sich jetzt präsentiert haben im Land Liechtenstein. Das heisst, wir sind mal angegangen und haben gesagt, ja gut, wie ist das mit der roten Liste? Wir untersuchen die ja auch bei uns und weiss, die Arten, die haben Probleme, die werden seltener, andere profitieren zum Teil von gewissen Faktoren, die sich ändern, wie Klimaerwärmung. Das heisst, wir hätten mal angefangen darzustellen, wie ist die Situation und was sind so die wesentlichen Faktoren, die das beeinflussen. Und in den zweiten Teil hat man dann halt, ist man sozusagen ein neues Detail hineingegangen und hat dann eben können zeigen, ja, wo sind die grossen Faktoren, die da bei uns in dem Sinne die Biodiversität beeinflussen. Und das sind natürlich vor allem dann die grossen Landnutzer. Und da haben wir verschiedenste Akteure, die da aktiv sind. Klassiker sind natürlich die Landwirtschaft, die entweder Lebensräume natürlich schaffen, die artenreich sind, indem sie sie bewirtschaftet. Andererseits natürlich mit der intensiven Nahrungsmittelproduktion eben auch gewisse Lebensräume sehr artenarm am Schluss der Zustand von denen hergestellt wird.
Also, als ich hier angefahren bin, von der Schweiz her jetzt in Anführungszeichen, da übergefahren bin, ist das eigentlich in Anführungszeichen wie unendlich so weitergegangen oder einfach so weitergegangen, wie es in der Schweiz schon gesehen ist. Oder in dem Sinn unterscheidet sich die Natur im Liechtenstein nicht gross. Hat natürlich Mikrolebensräume sehr wahrscheinlich, oder möglicherweise sogar spezifisch sind, die wir nicht haben, das weiss ich nicht. Aber ich hatte den Eindruck, es ist eigentlich das Gleiche. Stimmt das? Oder unterscheidet sich jetzt Liechtenstein völlig?
Nein, Liechtenstein ist eigentlich sehr ähnlich wie die Grenzregion auf der anderen Seite, das Werdenberg. Also wir haben da den Talraum, wo natürlich der Großteil vom Leben sich abspielt, wo die ganze Industrie sind, wo auch intensivere Landnutzung, Forstwirtschaft auch eher betrieben wird. Und dann haben wir natürlich die ganze Berggebiete, wo auch da sich dann so eine Übergangszone sich befindet. Teilnutzungen, wo wir schöne, sehr schöne Magerwiesen haben, was es zum Teil wirklich auf der anderen Seite nicht gibt. Wir sind da geologisch ein bisschen spezieller unterwegs. Wir gehören da auch schon zu den Ostalpen. Ähnlich dem Rhein sind wir bei den Westalpen. Also das hat so gewisse naturräumliche, unterschiedliche Voraussetzungen, die entsprechend sich dann auch in einer gewissen Artenvielfalt auszeichnet. Was einfach ist, wir haben da 160 Quadratkilometer. Das ist nicht wahnsinnig viel. Da hat es Gemeinden in der Schweiz, die grösser sind. Aber wir haben natürlich durch den grossen Höhengradient bis auf fast 3000 Meter, haben wir da natürlich eine hohe Artenvielfalt in dem Land.
Und jetzt hast du in der zweiten Studie hast du so einen Schnitz eigentlich angeschaut, gell? Also, wie nennt man das schon wieder? Weiss man nicht mehr genau, wie man dem sagt. Aber du hast
Transekt.
Das ist also, hast du das genauer angeschaut? Bist du dort, bist du jetzt wirklich sammeln, bist du kartografieren?
Also wir hätten mal genau wissen, warum haben wir jetzt so diese Reduktionen in der Artenvielfalt, warum haben wir die Gefährdungen im Vergleich zu vielleicht vor 30, 40 Jahren, was hat sich geändert in der Landnutzung bei uns in der Landschaft. Und da haben wir einfach einen Transekt gezogen, eben vom Tal rum bis in dem Sinne in die Höhenlage rauf. Und da haben wir einfach festgestellt, ja, es hat Änderungen stattgefunden, die Schläge von der Landwirtschaft sind grösser geworden, im Wald hat es Veränderungen gegeben, die Siedlung hat sich natürlich ausgedehnt, unsere Ansprüche an die ganze Umgebung, unsere Erwartungen sind grösser geworden, wir brauchen mehr Strassen, wir brauchen mehr Siedlungsgebiet. Es hat von dem her die ganze Veränderung hat man können aufzeigen und aus dem aus haben wir natürlich dann können ableiten, warum die ein oder andere Gefährdung von gewissen Arten stattgefunden hat.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, haben wir jetzt oft einmal eine Grundlage, oder? Weil das ist ja noch wichtig, dass man eigentlich wirklich weiss, was ist der Stand, dann kann man auch vergleichen. Man kann irgendwie sagen, da ist es jetzt, da haben wir jetzt spezifische Daten für das Liechtenstein, das sind jetzt in Anführungszeichen andere vom ganzen Dachraum, sondern die sind jetzt spezifisch. Es ist so, der typische Habitus vom Biolog macht dann später einen Lehrpfad. Also zum Beispiel zu der Beber oder zu den Heilkräutern oder so. Denkst du, dass das der Escape Room eine andere Form ist?
Also Lehrpfad gibt es am Liechtenstein. Das ist das klassische Medium, um die Leute, die in der Landschaft unterwegs sind, gewisse Informationen zu vermitteln. Die haben wir da. Was wir einfach auch gemerkt haben in der Studie ist, es gibt verschiedene Aspekte, eben, wo man die Massnahmen sollte setzen oder könnte setzen. Aber viele von diesen Sachen sind eigentlich staatliche Aufgaben. Also das ist nicht unbedingt eine Aufgabe von einer Stiftung. zum staatliche Aufgaben übernehmen und einfach das Geld kommt aus einer anderen Quelle, sondern die Möglichkeit von der Stiftung war ja eben die Freiheit gewesen, überhaupt einen Escape Room oder wirklich ganz einen neuen Ansatz zu machen, weil man hat aber festgestellt, im Bereich von dieser Sensibilisierung, insbesondere eben auch von der Jugend, dort haben wir noch Defizite und das sind Sachen, die der Staat zum Teil ein bisschen stiefmütterlich behandelt oder je nach Lehrer kann das manchmal auch aufgenommen worden sein, aber dass es wirklich nicht unbedingt ein gutes Angebot gibt diesbezüglich. Und weil wir ja alle zusammen in der Verantwortung sind, sozusagen zu unserer Umgebung auch zu schauen und vielleicht einmal etwas hinterfragen, braucht es das wirklich, muss Licht die ganze Nacht brennen oder kann man es vielleicht auch irgendwann am Abend um 12 Uhr schlafen gehen, draussen abstellen. Um so Sachen können sensibilisieren, hat man mal einen neuen Ansatz gesucht und dann ist dann eben so, was interessiert die heutige Jugend und dann ist natürlich ein Escape Room wirklich etwas Einmaliges, wo natürlich ein Staat per se eigentlich kaum finanzieren kann. Da würden alle dann fragen, was machen die mit diesen Steuergeldern, aber eine Stiftung kann da wirklich etwas Neues, Innovatives mal lancieren.
Die Jugendarbeit ist natürlich ein Tool, das ganz viele verschiedene Sachen im Auge hat, aber sicher mal auch ein Stück weit Jugendliche zu erziehen. Also ich mag mich noch erinnern, ganz lange war es wichtig, dass man natürlich versucht, Drogenprävention zu machen. Oder? Jetzt kannst du dir vorstellen, dass ein Escape Room wie das Projekt hier, dass das eine neue, attraktive Form ist, um Jugendliche hinter dem Ofen führen zu locken?
Escape Room ist sehr etwas, was man die Jugendlichen gut erreichen kann. Also das merken wir, Erzeuger Jugendarbeit, da ich mich schon ein bisschen abgrenze, aber ich denke, Michel hat es vorher sehr schön gesehen, in der Soziokultur ist der Dreisatz anregen, ermutigen und befähigen sehr wichtig. Das ist eigentlich ein Grundsatz von uns. Und für mich ist das eine ganz klare Anregung. Bis ich auch ermutigen, befähigen vielleicht noch nicht. Also ich denke, es wäre jetzt ein bisschen zu viel erwartet, aber eine Anregung, und es ist mega wichtig, genau in diesem Thema. Und dort denke ich, ist das eine super Sache, wo man Jugendliche gut erreichen kann und sehr auch eben schon etwas einmal anregt.
Ist Artenvielfalt, sagen wir mal, erstens mal in dem Alter, sagen wir mal, wo die Jungen zu dir oder zu euch in Jugendtreff kommen, überhaupt ein Thema? Und wenn nicht, machen die etwas?
Es ist genauso ein Thema wie in der Erwachsenenwelt auch. Also es ist halt, es gibt Jugendliche, die das interessiert und es gibt ganz viele Jugendliche, die das nicht interessiert. Aber es hat explizit, wir sind die Jugendbeiz im Bändern aufbauen, einen neuen organisieren. Und dort habe ich gerade diese Woche, haben sich zwei Mädchen gemeldet, die sich genau vor allem schon beim Bau für das Thema einsetzen wollen. Um zu schauen, wie kann man auch beim, ihre Umgebungsgestaltung, Biodiversität berücksichtigen. Und das sind Einzelfälle. Es ist sicher nicht so gross, wo jetzt die Jugendtreffung besuchen kommt, aber es ist schon ein Thema bei Jugendlichen.
Ich habe mir eben noch in den Sinn gekommen, so aus meiner Zeit, als ich mich noch daran erinnere, ist die Erlebnispädagogik so etwas Wichtiges gewesen. Aber ich glaube, die Erlebnispädagogik ist, ist mehr darum gegangen, dass der Jugendliche sich anders erlebt. Zum Beispiel in einer speziellen Wanderung oder um einen Segelturn oder sonst irgendetwas. Ist das etwas, das man aufladen könnte mit dem Thema Biodiversität?
Ich denke, auf jeden Fall sollte man auch. Also wenn man es richtig macht, gehört das für mich schon dazu. Also wenn man keine Rücksicht nimmt auf Naturerlebnispädagogik, sondern nur auf den Prozess, der bei den Menschen passiert, dann ist das für mich eine falsche Erlebnispädagogik. Das ist sicher ein Ansatzpunkt. Für uns sind die SDGs sind natürlich jetzt auch im Rechtsstaat schon weil inzwischen auch. Und dort hat es verschiedene Themen drin, wo eben auch Biodiversität sehr hoch ist, aber natürlich auch soziale Gerechtigkeit, wo halt in unserer Arbeit auch natürlich eine Zielsetzung ist. Aber so ist das schon wieder präsenter geworden.
Ja, es gibt auch eine Überlappung jetzt bei den Sustainable Development Goals, also bei den Nachhaltigkeitszielen von der UNO. Und das ist, dass eigentlich sehr viele nicht privilegierte Gruppen auch in schlechteren Quartieren, zum Beispiel in Städten wohnen, mit weniger Grünflächen, mit weniger Parken und so weiter. Also da gibt es eine direkte Überlappung zu diesem Thema.
Und dort muss man noch ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu elitär wird. Das ist wirklich so. Das merken wir natürlich auch. Wir haben Jugendliche, wo es halt wichtig ist, dass sie mal endlich ein Töffli haben und können Töffli fahren oder im Lichtstadt Autoprüfung und ein rechts Auto haben. Und dort haben wir natürlich krasse Gegensätze dann eben zum anderen Bereich. Und trotzdem muss man ja auch diese Bedürfnisse ernst nehmen. Und dort muss man wirklich, und ich finde darum, gerade der Escape Room ist sehr nicht elitär. Oder dort kann man auf eine Ebene kommen, wo alle einmal in Berührung kommen mit einem Thema. Was sie dann damit machen, ist ja ein Stück weit ihnen überlassen, aber immerhin kommen sie in Berührung mit dem Thema.
Einfach vielleicht nochmal zum Zurückschlaufen, oder? Der Rudi Staube vorher gesagt, es gibt Aufgaben, die eher beim Staat sind und solche, die eher bei den Stiftungen sind. Würdest du dir auch hoffen, dass es eigentlich so eine Art wie einen Impuls von unten rauf könnte geben? Also sensibilisieren könnte eigentlich heissen, wenn sie jetzt auf die Art sensibilisieren, dass sie sich später mehr engagieren und dass sie dann vielleicht auch politisch aktiv werden. Kannst du dir vorstellen, dass es so eine Art einen Loop gibt?
Ja, ich denke, es muss von beiden Seiten kommen. Also wenn die Rahmenbedingungen von der Behörden veröffentlicht haben, die stimmen, dann wird es einfach schwierig. Aber in der Politik sind wir alle älter und lassen auf die nächste Generation. Und ich denke, wenn Junge mit einer Überzeugung, mit einer Leidenschaft kommen, dann hat man auch nur dafür. Und ich würde mir wirklich sehr, sehr wünschen, dass man sieht, so der Bottom-up-Effekt stattfinden wird. Es gibt schöne Beispiele. Es ist gerade in unserem Gymnasium eine Lehrperson Jugendliche motiviert, zum Schulareal renaturieren. Und es ist ja nicht nur so, dass es dann schöner ist für die Tierwelt und um verschiedene Pflanzen anbietet, sondern die Jugendlichen also, treffen sich dann auch gerne dort. Also es hat einen grossen Effekt auf den sozialen Bereich. Und ich glaube, das merken Menschen, dass es in einem schönen, grünen Raum besser geht als in einem vollbetonierten Raum. Und ich glaube, die Kraft muss man nutzen.
Habt ihr es mit eurem Engagement für die Sensibilisierung für die Artenvielfalt, habt ihr dort auch das Ziel, dass der Wand irgendwann ein Stück weit Impuls in die Politik hinein?
Auf jeden Fall. Also der Escape Room ist momentan in der Soft-Opening-Phase, aber eine von der ersten Gruppen, die da sind, wird die Regierung sein und wird das selber spielen. Es freut uns, dass sie sich auf das Abenteuer einlassen. Wir würden auf jeden Fall auch die ganzen Fakten, die der Rudolf Staub in seiner Studie zusammen hat, in die Politik, in den Landtag zurückspielen. Ist eine gute Datenlage. Ich denke, man muss nicht den Leuten sagen, was sie zu tun haben, aber wenn sie wissen, beispielsweise, dass in den letzten 40 Jahren die Versiegelung um 40% zugenommen hat, sind es einfach Fakten und über die kann man auch diskutieren. Also uns ist es ganz wichtig, dass wir Daten zur Verfügung stellen, wo man sich darauf verlassen kann, wo seriös erhoben worden sind, dass wir das Thema emotionalisieren und dann natürlich ja, die Politik da und dort dann, sagen wir, einen Steilpass geben, wo sie dann hoffentlich aufnehmen.
Das war wieder eine Folge von Natur und Stadt und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke diesmal einer ganzen Menge von Leuten dafür, dass sie in dieser Folge mitgemacht haben. Das sind Michelle Kranz, Geschäftsleiterin von der Hilti-Stiftung, der Rudolf Staub, Inhaber von Renat und Autor von zwei Studien zur Biodiversität im Liechtenstein, der Markus Büchel, Geschäftsleiter von der Stiftung Sofort und seine Mitarbeiterinnen und Freiwilligen Samuel, Selina, Jelena und Julia. Und dann zum Schluss noch auch die Coralie, eine von den Spielleiterinnen, die im Debriefing mitgemacht hat. In meinen Shownotes findet man wie immer ein paar weiterführende Links zu deren Episode. Wer mehr über mich, den Podcast oder meine Blogbeiträge wissen will, der findet alle wichtigen Informationen auf meiner Webseite natureandthecity.ch. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal zuhören.